ARD Sounds.
Ich weiß, die Stimmung im Land ist kritisch. Sie ist sogar sehr kritisch.
Das sagt Bundeskanzler Merz. Seine Regierung, die schwarz-rote Koalition, ist nun ein Jahr im Amt.
Wie steuern Union und SPD Deutschland durch die aktuelle Krisenzeit? Wir hören gleich, wie ein Politikwissenschaftler das einschätzt.
Keine freie Fahrt. In der Straße von Hormus wird ein Frachter angegriffen.
Und keine Waffenruhe in der Ukraine. Kiew beschuldigt Moskau, die einseitige Feuerpause zu ignorieren.
Hallo, ich bin Gisela Vormer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 6. Mai um 15.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategie. Ja, und wir beginnen diesmal mit dem Blick auf Deutschland. Heute am 6. Mai ist die Bundesregierung nun seit einem Jahr im Amt und sie arbeitet, kann man wohl sagen, im Krisenmodus, oder Gisela?
Ja, die Koalitionspartner Union und SPD machen es sich selbst wirklich nicht einfach. Eigentlich wollten sie den Streit ja vermeiden, geklappt hat das aber bisher nicht so richtig. Und Krisen und Kriege auf der Welt machen es der Bundesregierung natürlich auch nicht einfach. Lass uns erstmal auf Friedrich Merz schauen. Früher als Oppositionsführer, da hat er ja ordentlich ausgeteilt gegen die Ampelregierung und zum Beispiel seinen Vorgänger Olaf Scholz als Klempner der Macht verspottet. Und nun ist Friedrich Merz ein Jahr als Kanzler an der Macht. Und es stellt sich die Frage, hat er den Rollenwechsel geschafft? Beherrscht er das Kanzlergeschäft? Dagmar Pepping aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist dem nachgegangen.
Es sind Sätze wie Handkantenschläge.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll.
Sätze gegen Olaf Scholz, die treffen sollen.
Sie können es nicht. Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß.
Sätze des Oppositionsführers Merz vor dem sicher geglaubten Wahlsieg.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland.
Nach einem Jahr als Bundeskanzler in einer Koalition mit der SPD klingt Friedrich Merz so.
Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Und das habe ich auch nicht vor. So, in dieser Koalition muss die Union vorkommen. Und wir müssen auch Dinge hinbekommen, die unsere Handschrift tragen.
Friedrich Merz hat sich gewandelt. Vom scharfzüngigen Oppositionspolitiker frei jeder Regierungsverantwortung zum Kanzler eines schwarz-roten Bündnisses, der den Laden irgendwie zusammenhalten muss. Auch in der eigenen Partei, deren Kanzlerkandidat Merz eine ganz andere Politik versprochen hatte. CDU pur, schnelle, umfassende Reformen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen.
Ja, mir wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mal gesagt und vorgehalten, ich hätte zu ambitionierte Ziele in Aussicht gestellt. Ja, ich will freimütig einräumen. Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen können. Ich nehme diese Kritik an.
Trotzdem bleiben die Beliebtheitswerte des Kanzlers und seiner Regierung im Keller. Regelmäßiger Streit auf offener Bühne hat dazu beigetragen. Aber auch die Art und Weise, wie Friedrich Merz, der vor seiner Kanzlerschaft keinerlei Regierungserfahrung hatte, führt und kommuniziert. Ein ums andere Mal musste Merz eigene Äußerungen wieder einfangen. Iran, Migration, Rente. Drei Beispiele.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht. Für uns alle.
Wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen durchzuführen.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter.
Auf den Sturm der Entrüstung folgt jedes Mal ein Kanzler, der sich den Menschen erklären muss.
Ich möchte nicht rund wie ein Kieselstein reden und werden. Das ist nicht meine Art und auch nicht meine Kommunikation. Ich gehe damit hin und wieder ein gewisses Risiko ein. Aber ich glaube umgekehrt, viele Menschen in diesem Land wollen wissen, was ihre Politiker denken.
Ändern will sich Friedrich Merz nach einem Jahr als Bundeskanzler nicht.
Tja, muss sich Friedrich Merz wirklich nicht ändern? Und was ist mit der schwarz-roten Koalition? Das hat meine Kollegin Liane Kossmann heute den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gefragt. Lass uns da mal reinhören, wie er das sieht.
Ja, unbedingt. Er müsste es dringender denn je. Und ich würde sagen, er hat ein ganzes Jahr versäumt. Das große Problem besteht darin, und Sie haben wunderbare Zitate zusammengestellt, die alles wiedergeben, was sein Grundproblem ist, dass er von Anfang an, und wir haben es ja in der ganzen Abfälligkeit gegenüber Olaf Scholz gehört, unterschätzt hat, was die Mühen der Ebenen der Politik sind. Friedrich Merz ist in der Tat nie in Regierungsverantwortung gewesen. Er konnte, das müssen wir uns so bewusst machen, über Jahre an der Seitenlinie stehen, völliger Verachtung, auch gerade über die Kanzlerin Angela Merkel herziehen. Das war ja seine Hauptgegnerin und immer wieder betonen, wie er alles besser machen würde. Aber jetzt merkt man, dass ihm, und da ist der Satz so beredt, selber jede Vorstellung, so hat er Olaf Scholz attackiert, jede Vorstellung fehlte, wie ein Gesamtkonzept aussieht. Denn er hat bisher nur eines gemacht. Er hat immer wieder mit scharfen Äußerungen, die nicht er meistens revidierte, sondern meistens dann von seinen Ministerinnen und Ministern ausdefiniert wurde. Was wollte der Kanzler eigentlich sagen? Er hat damit viele verprellt, aber er hat es nicht geschafft, in diesem Jahr ein Bild zu zeichnen, wohin dieses Land soll. Und das hat sowohl die Koalition in ganz hartes Fahrwasser gebracht, aber auch die Union, die CDU selbst. Denn eine CDU, die mittlerweile bei 22% steht, ohnehin von ihm nur mit 28% in diesem Wahlausgang gebracht wurde, was eigentlich gegenüber den Erwartungen deutlich über 30% schon ein ganz schwaches Ergebnis war, jetzt bei 22%, das ist ein Desaster. Und so kann der Kanzler weder für seine eigene Partei noch für das Land weitermachen.
Ja, es rumort ja auch ordentlich in der CDU selbst. Da hat Merz bei manchem ja auch den Ruf zu großer Nachgiebigkeit gegenüber dem Koalitionspartner SPD. Ist er da also am Ende doch eben auch nur ein Klempner der Macht?
Nein, ich glaube, der Begriff ist ganz falsch, weil wenn er es denn mal wäre, wird man sagen müssen. Politik ist ja in der Tat ein Handwerk und er hat damals bei diesen ungeheuren Attacken eben noch das Glück gehabt, er konnte aus der, ich sage es hart, Fundamentalopposition gegen Olaf Scholz schießen, den ich damit keineswegs frei halten will. Das große Dilemma besteht darin, so wie Olaf Scholz zu wenig Worte machte, macht Merz permanent zu viele und dann noch obendrein sehr unklare. Wenn er denn es geschafft hätte, klar zu machen, wohin die Reise geht. Übrigens, das muss man ihm zugutehalten, gerade unter so schwierigen Voraussetzungen wie gegenwärtig. Das ist ja wahr. Keine Regierung hatte je solche Krisen. Vor allem Vereinigte Staaten, die vom Freund zum Feind werden. Eine völlig neue Situation. Aber umso mehr wäre es erforderlich, dass hier ein Kanzler an der Spitze steht, der beiden Parteien sagt, auch seiner eigenen. Wir werden auch Zumutungen, gerade an die starken Schultern, deutlich machen. Es kann doch nicht sein, dass unten die Bürgergeldempfänger jetzt zu einer Grundsicherung degradiert werden, was ja richtig war, um die Menschen zu aktivieren, nicht den Eindruck eines Grundeinkommens zu wecken. Aber dann muss doch auch klar gemacht werden, dass die reichsten Einkommen, die momentan weit weniger zahlen als noch unter Helmut Kohl, dass die Reichsten mit über sechsstelligen Einkommen, dass sie dann stärkeren Spitzensteuersatz, Reichensteuersatz zu zahlen haben. Das müsste im Kanzler in einem Gesamtkonzept klar gemacht haben. Also insofern würde man sich beides wünschen, mehr Vision, aber dann auch mehr Klempnern gewissermaßen, konkrete Gesetzesausführungen und mit Einmischen in der Innenpolitik. Denn das war das Kardinalproblem. Merz, Sie haben es doch erlebt, hat gerne den Außenkanzler gegeben. Das war seine Domäne. Da wurde er bejubelt, da hat er mit Macron gute Bilder gemacht, lange Zeit good friend mit Donald Trump, bis er es auch da zum Bruch hat kommen lassen. Aber die Innenpolitik hat er sträflich vernachlässigt und das fällt ihm jetzt massiv auf die Füße.
Wie sehen Sie denn da auch die Achse zwischen Kanzler und der Fraktion im Bundestag? Die Unionsabgeordneten im Bundestag, die haben ja gestern Jens Spahn für weitere 3 Jahre an ihre Spitze gewählt. Was heißt das denn für Friedrich Merz? Muss er den Machtfaktor Spahn jetzt da auch noch stärker einkalkulieren als bislang?
Ja, das ist ja eine ganz absurde Situation und fast an Ironie nicht zu überbieten, dass ein Mann wie Jens Spahn, den wir alle aus der Maskenaffäre noch kennen, wo er Millionen in den Sand gesetzt hat, jetzt der starke Mann der Fraktion geworden ist, noch einmal bestätigt für den Rest der Legislatur und damit eine ganz unzufriedene Fraktion anführt, die natürlich dem Kanzler jetzt auch enormen Druck macht. Das ist ein Problem von Friedrich Merz und das kommt zur bisherigen Lage noch hinzu. Bisher hat er ja noch versucht, ein Stück weit auch auf die SPD einzugehen und zu sagen, die SPD ist geschwächt, wir müssen gemeinsam zu Kompromissen kommen. Jetzt dreht er den Spieß um, hat im jüngsten Interview mit Carmen Mioska ja deutlich gemacht, wir machen keine Kompromisse. Man muss sich auch diesen Satz auf der Zunge vorkommen lassen, als er sagte, die CDU muss ja auch irgendwie sichtbar werden in dieser Koalition. Da werden sich viele in der Union bestätigt fühlen und sagen, ja, was haben wir bisher eigentlich durchgebracht, lieber Herr Merz? Das heißt, Er hat einen solchen Druck seitens der CDU-Fraktion und der CDU-Partei als Partei, übrigens auch von Katharina Reiche, die jetzt ja für die eigentliche neoliberale Strömung steht, die eigentlich Merz mal selber verkörperte, sodass er jetzt der SPD den schwarzen Peter zuschiebt und sagt, sie alleine ist verantwortlich für die Misere. Und das führt natürlich nur dazu, dass eine trotzige SPD das Gleiche macht, den schwarzen Peter in Richtung Union schiebt. Das ist eine fatale Situation, aus der der Kanzler auch nur eigentlich beschädigt herauskommen kann.
Gleichzeitig hat sich der Kanzler aber ja gestern auch noch mal sehr deutlich zu dieser Koalition mit der SPD bekannt, hat auch noch mal gesagt, wir wollen und wir müssen mit dieser Koalition, die wir jetzt haben, erfolgreich sein. Er will auch die nächsten 3 Jahre, also bis zum Ende der Legislaturperiode, mit der SPD zusammen regieren. Dieses zum Erfolg verdammt sein, steckt die Kanzlerschaft von Friedrich Merz damit auch irgendwie so in so einer Sackgasse?
Naja, das kann man so oder so sehen. Sie haben völlig recht. Es ist eine Sackgasse deshalb, weil keine Alternative in Sicht ist. Aber diese Sackgasse ist vielleicht auch die einzige Chance. Denn wenn man ernst die Sache betrachtet und sich nicht irgendwelchen Illusionen einer Minderheitsregierung, die zum Teil innerhalb der Union jetzt grassiert hingibt, denn wer sollte diese Minderheitsregierung einer Regierung, reinen Regierung, CDU, CSU unter Friedrich Merz denn dann wählen, dass die SPD dazu bereit ist, das sei mal sehr dahingestellt. Das wäre dann gewissermaßen eine Koalition in Abhängigkeit von der AfD. Die würde jubilieren, aber die Union würde es zerreißen. Es gibt also faktisch keine Alternative gegenwärtig zu dieser Konstellation CDU, CSU und SPD. Das könnte dazu führen, dass sich Lars Klingbeil und Friedrich Merz, die ja nun offensichtlich auch nicht mehr sonderlich grün miteinander sind, dann doch zusammenreißen, vielleicht es schaffen, ihre Regierung und ihre beiden Parteien hinter sich zu bringen, durch dieses harte Jahr kommen, um dann vielleicht wirklich den Turnaround zu schaffen. Hm. Wenn das aber nicht gelingt, dann werden wir spätestens am Ende des Jahres Debatten über die Frage bekommen, wer führt eigentlich die Union in den nächsten Wahlkampf? Und ich habe große Zweifel daran, dass das noch einmal Friedrich Merz sein sollte.
Ja, und die großen Reformen stehen ja auch noch an. Ist denn die Koalition aus Ihrer Sicht willens, diesen Mut aufzubringen, das jetzt auch durchzuhalten, Reformen auf den Weg zu bringen, egal wie stark der Gegenwind ist, egal wie schlecht die Umfragen sind?
Das glaube ich in der Tat. Das wissen jedenfalls die beiden Führungskräfte, Merz und Klingbeil. Die große Frage ist bloß noch, welche Bataillone haben sie noch hinter sich? Sind die Fliehkräfte mittlerweile so groß, dass ein Friedrich Merz durch seine eigene Partei so gebunden ist, dass er gar nicht mehr den Spielraum hat? Wir sehen das beispielsweise an einem ganz zentralen Punkt der Steuerfrage. Wenn es hier nicht gelingt, zu einem Kompromiss zu kommen, die SPD verlangt bei den Reichen höhere Steuern, damit sie einen Anteil an den enormen Herausforderungen noch stärker tragen. Die Union sagt kategorisch nein. Wenn hier keine Einigung zustande kommt, dann wird schon die Steuerfrage ein riesiges Problem und dann könnte es im schlimmsten Fall auch mit diesen Reformen scheitern.
Innenpolitisch gibt es also viele Baustellen, auch wenn die Regierung, und das muss man ihr ja eigentlich zugutehalten, schon einiges in Angriff genommen hat, zum Beispiel die Sanierung der Infrastruktur und dass sie mehr Geld, wenn auch über Schulden finanziert, für die Verteidigung ausgibt. Doch die großen Brocken, also die großen Reformen, die kommen ja erst noch, etwa bei der Rente. Und die politische Weltlage ist erstmal so, wie sie ist, eben alles andere als einfach.
Ja, und ganz klar weiter mit erheblichen Auswirkungen auf uns hier in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel an den Handelsstreit mit den USA denken, ist das ja ein sehr großes Problem für unsere Wirtschaft, weil Deutschland so sehr auf Export ausgerichtet ist. Dazu kommt natürlich der Iran-Krieg, wodurch vor allem Energie noch mal teurer geworden ist. Und in der Straße von Hormuz, da bleibt die Lage schwierig. Die USA haben ja ihre militärische Begleitung für Handelsschiffe nach nur einem Tag wieder gestoppt. Und wie unser Korrespondent Kai Rienecker berichtet, ist ein Schiff einer französischen Reederei in der Meerenge angegriffen worden.
Es handelt sich um das Containerschiff San Antonio, das unter maltesischer Flagge fährt. Unter den Besatzungsmitgliedern habe es Verletzte gegeben, so die französische Reederei. Die Betroffenen seien zur Behandlung von Bord in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch das Containerschiff habe durch den Beschuss Schäden erlitten. Zuvor hatte bereits die britische Meeresbehörde UKMTO gemeldet, ein Frachter sei gestern Abend um 18.30 Uhr in der Meerenge von Hormuz von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Nach Informationen des amerikanischen Nachrichtensenders CBS soll es sich um einen iranischen Marschflugkörper gehandelt haben. Nach CBS-Angaben und französischen Medieninformationen soll das Containerschiff versucht haben, mit Hilfe des amerikanischen Geleitschutzes die Straße von Hormuz zu durchqueren. Die USA haben ihren Militäreinsatz dort zur Sicherung des Schiffverkehrs nach nur einem Tag wieder ausgesetzt, angeblich um einen diplomatischen Durchbruch mit dem Iran möglich zu machen.
Gibt es denn da eine berechtigte Hoffnung auf einen wirklichen Durchbruch?
Also offiziell gibt es keine Statements aus dem Iran oder auch nicht aus den USA, die das nun untermauern würden. Aber inoffiziell ist aus dem Umfeld der Vermittler in Pakistan zu hören, dass beide Seiten einer Vereinbarung für ein Kriegsende zumindest näher kommen würden. Auch ein US-Nachrichtenportal berichtet das übrigens. Demnach liefen Verhandlungen über ein Papier, wonach zum Beispiel die iranische Blockade der Straße von Hormus schrittweise aufgehoben werden könnte. Das gilt dann auch für die US-Blockade iranischer Häfen. Und in dem Papier soll es auch um einen Stopp der Urananreicherung im Iran gehen und ein Ende der US-Sanktionen gegen das Land.
Und aus den USA sind keine neuen Drohungen zu hören, um den Druck auf den Iran zu erhöhen und Verhandlungen zu pushen? Das macht Präsident Trump doch eigentlich immer so.
Ja, Donald Trump bleibt sich da treu, könnte man sagen. In einem neuen Post in seinem Online-Dienst hat er dem Iran tatsächlich mit weiteren, heftigeren Angriffen gedroht, falls die Iraner die Straße von Hormus nicht öffnen. Trump hat es frei übersetzt so formuliert: Der Krieg mit dem Iran könnte bald enden und die Lieferungen von Öl und Gas könnten wieder aufgenommen werden. Das hänge ganz von der Regierung in Teheran ab, ob sie einer Vereinbarung zustimme. Wenn nicht, würden die Bombardierungen wieder beginnen, und zwar in einem weitaus größeren Umfang und mit einer weitaus höheren Intensität als vorher. Das hat Trump geschrieben.
Na, dann warten wir mal ab, ob diese Verhandlungen diesmal wirklich zum Erfolg führen und zu einem Ende des Krieges. In der Ukraine ist ein Kriegsende ja auch noch nicht in Sicht. Und was hat eigentlich der ukrainische Aufruf zu einer Waffenruhe für heute gebracht?
Da muss man leider sagen, bisher nichts. Die Ukraine jedenfalls wirft Russland vor, diesen Aufruf zur Feuerpause zu missachten. Das ukrainische Militär meldet, dass die russische Armee in der Nacht bis in die Morgenstunden mehr als 100 Drohnen und mehrere Raketen abgefeuert habe, unter anderem auf die Städte Kharkiv und Saporischja. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat es sogar seit Mitternacht bis zum Vormittag mehr als 1800 Verstöße gegeben, wenn man weiteren Artilleriebeschuss und versuchte Sturmangriffe mit einrechnet. Russland selbst hat übrigens angekündigt, die Waffen am 8. und 9. Mai, also am Freitag und Samstag, ruhen zu lassen. Grund sind die Feiern in Moskau zum sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg. Ob die Ukraine sich dann daran halten wird, ist noch unklar. Laut Präsident Selenskyj soll darüber in den kommenden Stunden entschieden werden.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.